Starting Grid, die Formel-1-Show mit Kevin Scheuren und Ole Waschkau auf meinsportradio.de. Wird dir präsentiert von motorsporttotal.com und formel1.de. Keep racing.
Einen schönen guten Tag und herzlich willkommen zu Starting Grid, dem Formel-1-Magazin auf meinsportradio.de. Nein, keine Sorge, ihr seid nicht gefangen im Flug der Karibik. Das ist das offizielle Intro-Lied der Formel-1-Saison 2018, komponiert von Brian Tyler. Da hat Liberty Media mal ordentlich Geld in die Hand genommen, ein wunderschönes Machwerk bereitgestellt, wo Ähnlichkeiten mit dem Flug der Karibik-Song nicht von der Hand zu weisen sind, aber trotzdem, wir wollten euch damit in Stimmung bringen, denn es geht los am Wochenende, endlich, die Formel-1-Saison 2018 und wir sprechen drüber. Der große Preis von Australien eröffnet traditionsgemäß die Formel-1-Saison und ich freue mich sehr, dass wir hier eine lustre Runde bereitgestellt haben für euch, um euch einzustimmen auf die Formel-1-Saison, auf den Start der Formel-1-Saison in Australien. Mein Name ist Kevin Scheuren, ich begrüße euch sehr herzlich und an meiner Seite natürlich auch mein Co-Moderator Ole Waschkau. Hallo Ole.
Hallo.
Und an unserer Seite natürlich, wie sollte es anders sein, der Chefredakteur unseres Motorsportpartners hier auf meinsportradio.de, er kommt vom motorsporttotal.com, formel1.de, Christian Immervoll. Hallo Christian.
Und de.motorsport.com,
das müssen wir
dieses
noch
Jahr ja dazu sagen.
Das müssen wir noch
Hallo,
merken.
Ich freue mich auf den Podcast und auf die Saison.
Und heute bei uns in der Sendung, ich freue mich sehr, dass er mal wieder reinschaut, dass es endlich mal wieder geklappt hat, von der Formel-1-Redaktion der Bild-Zeitung, Lennart Wermke. Hallo Lennart. Lennart, so.
Ja, schön, dass ich dabei sein kann mal wieder. Ich freue mich auch.
Ich freue mich wirklich sehr, denn ich glaube, damit haben wir wirklich das Who is Who, wenn man so will, des Formel-1-Journalismus ist zumindest schon mal drin hier in der Sendung. Und ich bin einfach sehr gespannt darauf, was wir so besprechen werden heute. Aber natürlich zuerst mal euer Feedback, denn wir haben eine sehr erfolgreiche Woche mit Starting Grid hinter uns. Wir waren auf meinsportradio.de unter den Top 5 der meistgehörten Podcasts, das könnt ihr auch auf der Webseite sehen, waren alle Starting Grid Episoden und in der letzten Woche haben wir es geschafft, wirklich komplett die ganze Woche mindestens in den Top 5 der iTunes Charts in der Kategorie Sport und Freizeit gewesen zu sein. Das schwankt immer so zwischen Platz 2 und Platz 5. Und in Österreich waren wir sogar mal zeitweise auf Platz 1. Deswegen von uns einfach mal herzlichen Dank an euch, dass ihr Starting Grid so unterstützt, dass ihr uns Feedback schickt, dass ihr uns Rezensionen bei iTunes schreibt oder uns zumindest stille Rezensionen gibt. Da sind nämlich einige dazugekommen in der letzten Woche. 2 5-Sterne-Rezensionen. Vielen Dank dafür. Wenn ihr was dazu schreiben wollt, mal eine Rezension geben wollt, macht das gerne auf iTunes. Und bevor wir mit dem Ausblick auf den Australien Grand Prix anfangen, muss ich ein Feedback vorlesen, was wir von Ralf bekommen haben. Wir hatten ja am 1. März unsere Live-Sendung. Lennart, du hast vielleicht mal kurz reingehört zwischendurch. Wir haben über Formel-1-Fans von damals gesprochen und dass wir sie ja an der Strecke auch irgendwie vermissen. Ich habe sie nett umschrieben, beschrieben, sagen wir mal so, die Formel-1-Fans mit Jeansjacke und Schumi-Cap und sowas, könnt ihr euch noch anhören im Archiv. Und Ralf schrieb uns, hallo zusammen, ich bin großer Fan der oben genannten Sendung, aber jetzt kommt es. Ich bin echt sauer, wie hier über Menschen, Fans gesprochen wird. Es kann nicht sein, dass RTL-Gucker mit Jeansjacke und schmalziger Schumi-Cap über diese Fans gelästert wird. Nicht falsch verstehen, die finde ich auch seltsam mit ihrer Einstellung und ihrer Meinung. Doch es sind ja auch F1-Fans und besser so als keinen. Ich verstehe euch nicht, wir mögen alle das Gleiche. Oder sind wir jetzt beim Fußball, wo alles schickimicki wird? Es war eine schöne Zeit, auch vor Schumi mit dem Bier am Lagerfeuer über Motoren, Öl und Reifen zu sprechen. Ich habe es schon als Kind geliebt, in Sandford, Spielberg und Francorchamps Autos mit 6 Reifen zu sehen. Ich habe ab der ersten Stunde nichts mehr gehört. Das war eine Motorsportfamilie und andere haben das und werden das nie verstehen. Die letzte Sendung war echt kacke. So, auch dieses Feedback muss es geben. Ich habe Ralf dann angerufen, habe ihm versucht, das Ganze zu erklären, vielleicht für euch alle mal. Christian, mit Rückblick auf dieses Live-Special, genau diese Fans wollen wir doch wieder an der Strecke haben.
Absolut, genau, die fehlen. Und um ganz ehrlich zu sein, vielleicht kann ich mich auch nicht mehr so gut erinnern, aber ich kann mich jetzt nicht daran erinnern, dass wir darüber groß abgelästert hätten. Also wenn, nee, dann haben wir uns vielleicht missverständlich ausgedrückt. Aber ich glaube, dass genau das Salz in der Suppe ist, das jetzt teilweise ein bisschen fehlt. Diese Begeisterung, die bedingungslose für den Sport. Und ich glaube, das betrifft im Übrigen nicht nur die Formel 1, sondern das ist ja auch im Fußballstadion ja ganz ähnlich, wo man auch immer mehr hört, die Leute in den VIP-Logen und die Schlipsträger, die tragen halt nichts zur Stimmung bei. Also man will die Ultras. Sie müssen jetzt nicht unbedingt das Stadion in Flammen setzen, das braucht es nicht. Aber ansonsten ist genau das die Leidenschaft, von der die Formel 1 letztendlich lebt, glaube ich.
Ganz genau. Und ich hoffe, nicht anderen von euch ist es auch falsch in den Hals gekommen. Wir wollten nicht über euch lästern, wenn ihr euch auch zu dieser Fankategorie hingezogen fühlt. Nein, im Gegenteil. Wir wollen euch ja wieder an der Strecke haben. Und deswegen trotzdem danke an Ralf für das Feedback. Wie gesagt, ich habe ihn angerufen, wir haben darüber gesprochen und Feedback ist uns wichtig. Das heißt, jede Art von Feedback wollen wir auch gerne hier besprechen. Wir haben ja auch viel über unsere Facebook-Seite zu unserer Saisonvorschau bekommen, zu den 5 Fragen an den Teams. Also wenn ihr euch da auch noch mal irgendwie reinhören wollt, dann könnt ihr das gerne machen. Wir machen ja hier immer unsere 3 Knackpunkte zu den Rennen und das ist das erste Rennen der Saison. Also gibt es noch nicht so viele faktische Knackpunkte, die wir besprechen können, aber einen können wir schon mal machen. Der ist faktisch, ist die Vorfreude. Lennart, wie heiß bist du auf die Saison?
Ja, definitiv große Vorfreude. Wir haben das jetzt in Bild am Sonntag so unter dem Dach versammelt zuletzt, dass es im Idealfall in diesem Jahr einen Dreikampf gibt zwischen Max Verstappen, Sebastian Vettel und Lewis Hamilton. Und die drei Fahrer möglicherweise auf der Strecke im Duell zu erleben über eine ganze Saison, nicht erst wie letztes Jahr in der Schlussphase, als Lewis Hamilton noch irgendwie durch war und der Red Bull dann endlich stark genug war. Ich würde mich sehr freuen, wenn wir drei solcher Top-Piloten von Anfang an gegeneinander sehen würden und alle drei auch die technischen Voraussetzungen dafür haben. Und die Vorfreude, dass das am Sonntag losgeht, die ist auf jeden Fall enorm, ja.
Ole, wir erleben das ja auch auf unserer Facebook-Seite, in der Facebook-Gruppe von uns. Vielleicht kannst du gleich auch nochmal erklären, wie die Leute da mit dabei sein können, auch mitschreiben können. Auch bei den Fans, die sich sehr viel mit der Formel 1 beschäftigen, ist sehr viel Vorfreude vorhanden, aber auch schon sehr viel kontroverse Diskussion, ne, vor diesem ersten Rennen.
Ja, also es geht in der Facebook-Gruppe schon mächtig ab. Und ich habe zum Beispiel heute auch mal die Frage gestellt, wer denn gewinnt am Sonntag? Und da fällt das noch relativ eindeutig aus. Lewis Hamilton und Sebastian Vettel davor. Keiner tippt zum Beispiel auf Lance Stroll, das finde ich sehr schade.
Aber auf Marcus Ericsson habe ich gesehen.
Richtig, es haben 5 Leute auf Marcus Ericsson für gestimmt. Ja, also
vielleicht wissen die mehr als wir.
Genau, also wer weiß das schon. Es ist möglich, ist ja alles möglich, aber sonst gibt es da auch immer viele Diskussionen zu den Teams und ich denke, dass wir haben auch sehr illustre Mitglieder dabei. Und da kann man ganz einfach eintreten. Es ist sehr lustig immer da und sehr angeregt und sehr niveauvoll auch. Starting Grid F1 Fans heißt die Gruppe, kann man bei Facebook einfach suchen, dann eine Beitrittsanfrage stellen und dann wird man auch reingelassen und auch nicht so schnell wieder da rausgekickt. Und da wird es natürlich auch am Sonntag dann und am Wochenende um das Rennen gehen und darüber gesprochen werden. Mal gucken, wo wir das Rennen dann alle gucken. Ja, das ist ja noch immer noch offen. Das ist ja das große Thema eigentlich in den letzten Wochen oder letzten Woche gewesen. Kein Tag ohne Frage zu F1 TV. Ich hoffe, dass es jetzt mal rauskommt, weil es geht mir nämlich so ein bisschen auf die Nerven. Dafür gibt es aber auch einen eigenen Thread in dieser Gruppe, wo wir alle Infos zusammengefasst haben. Stand der Dinge mal schauen, ob es dann zum Wochenende kommt.
Lennart, was ist denn jetzt Stand der Dinge? Wo können wir denn die Formel 1 wo gucken am Wochenende? Was sind so deine letzten Informationen?
Ist auch witzigerweise eine der Fragen, die uns am häufigsten erreichen. Ihr seht also, dass das für die Fans echt das wichtigste Thema wahrscheinlich ist, jetzt vor dem ersten Rennen. Ich glaube, zu F1 TV gibt es immer noch keinen neuen Stand. Es gibt immer noch keinen konkreten monatlichen Betrag. Es gibt immer noch kein Interface irgendwo, wo ich mich anmelden kann oder so. Korrigiert mich, wenn ich da falsch liege. Zumindest heute Morgen, glaube ich, ging das noch nicht. Und ansonsten bei RTL. Die Kollegen haben ja ihr Angebot ausgebaut. Die freien Trainings, mindestens eins wollen sie bei NTV im Fernsehen zeigen, aber auf jeden Fall alle im Livestream und dann Samstag um 7 und Sonntag um 7.10 Uhr live bei RTL das Rennen. Das wird auch für mich der Kanal sein, auf dem ich dann schauen werde am Sonntagmorgen.
Ja, ich habe das ja auch gesehen auf deiner Twitter-Seite @LennartWermke, wenn ihr ihm da folgen wollt. Du hast dann auch was Interessantes retweetet, das ja gar nicht bekannt war, dass RTL auch die Online-Streaming-Rechte besitzt, ne?
Ja, absolut. Da hat mich der Kollege von, der arbeitet bei Sky, der Kollege hat sich schon öfter in diese Debatte mit einem ganz guten Hintergrund so eingemischt gehabt und der wies mich dann darauf hin, dass das irgendwie auch Teile der Rechteverhandlungen mit Sky gewesen ist, diese Frage nach dem Streamingdienst. Ist was wir auch für uns auf dem Zettel haben, nochmal nachzugehen bei RTL und auch bei Sky, ob die uns da noch ein bisschen Hintergrund liefern können, möglicherweise, weil ich das jetzt so ad hoc auch nicht wusste, dass es scheinbar nicht klar war, dass RTL diese Möglichkeit im Free-TV überhaupt hat. Also das war was ich auch noch nicht drauf hatte.
Ist Nico Rosberg jetzt eigentlich in Australien schon dabei als RTL-Experte?
Ja.
Ja, und nicht aber nur da.
Nicht nur da. Er ist ja der Tausendsasser des Formel-1-Expertentums. Übrigens, es bestätigt auch deine Verschwörungstheorie, Christian, so ein bisschen, die du, glaube ich, vor 2 Wochen hier auf den Tisch gebracht hast, dass die RTL-Kommentatoren das eben aus einem bestimmten Grund kommentieren. Und scheinbar kommentieren sie ja jetzt auch die Trainings, das war ja auch die große Frage immer. Aber ja, also die Mitteldeutsche Zeitung war es, glaube ich, hat ja irgendwie geschrieben, dass es am 22. März kommt, sind sie aber auch die Einzigen, die es geschrieben haben. Also keine Ahnung, es würde natürlich aber Sinn machen und es deutet auch alles darauf hin, dass es so ist, dass es noch vorher kommt. Und ich gehe eigentlich auch davon aus, sonst bräuchten sie ja jetzt auch gar nicht so einen Tamtam machen, um zum Beispiel diesen tollen Theme-Song.
Ja, der muss ja irgendwo auch abgespielt werden, ne? Da wäre ja F1TV wahrscheinlich die perfekte Adresse. Vorfreude ja dann auch etwas, was Nico Rosberg sicherlich haben wird. Vor seinem Saisonstart als RTL-Experte auf Formel1.de gab es einen Artikel, muss sich Hamilton jetzt warm anziehen? Christian, das könnt ihr doch nicht ernst meinen. Ich glaube, vor Nico Rosberg muss keine Angst haben als RTL-Experte, oder?
Nein, ganz bestimmt nicht. Also ich glaube, Nico Rosberg hat sich ja auch während seiner Fahrerkarriere zumindest nach außen hin immer damit ausgezeichnet, dass er sehr diplomatisch war. Also ich glaube, er wird einen Teufel tun, seine Kollegen in die Pfanne zu hauen. Alleine schon deswegen, weil er noch ganz aktiv weiß, das ist ja noch nicht so lange her, wie das selbst ist am anderen Ende, der Expertenskala sozusagen zu stehen und von den Experten in die Pfanne gehauen zu werden. Naja, ich glaube aber, er wird das sehr, sehr gut machen. Also allergrößten Respekt vor dem, was Niki Lauda da jahrelang auf RTL gemacht hat. Aber Nico Rosberg ist halt echt noch taufrisch drin, war wirklich on top of the game bis zu seinem Rücktritt. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass er da Insights geben wird, die in der Form vielleicht ein Niki Lauda dann irgendwann nicht mehr geben konnte. Weil es ist halt was anderes, ob du so ein Auto auch selbst gefahren bist, vor allem mit den ganzen Hybrid-Geschichten, mit DRS und so weiter. Dieses ganze Multitasken, was die Fahrer auch erledigen müssen. Also ich bin gespannt und ich hoffe, dass, weil Nico ist natürlich in einer schwierigen Position, er wird nicht alle Geheimnisse ausplaudern können, aber ich hoffe, dass er dann und wann auch mal über seinen Schatten springt und vielleicht was erzählt, was ihm dann im Nachhinein zu blöd ist, weil dann wäre es natürlich für uns alle noch interessanter.
Vorfreude auf den Grand Prix von Australien. Die Strecke, wie gefällt sie dir, Lennart?
Vor allem mit dem Umfeld da sehr, sehr gut, weil es eingebettet ist mitten in die Stadt, weil ich eine riesige Parkanlage habe mit den ganzen Ständen, Merchandising, Angeboten für die Fans. Das ist ein riesiges Volksfest, was da rund um die Strecke stattfindet an diesem Rennwochenende. Es ist unfassbar viel los, es sind so viele Fans da. Es kann eigentlich keinen besseren Start in die Saison geben als da in Australien, weil es da ein urtypisches Formel-1-Publikum gibt, was enorm begeisterungsfähig ist. Die haben ein riesen Rahmenprogramm von morgens bis abends. Die ganze Stadt ist so im Fieber und also jetzt rein vom Streckenlayout her gibt es sicherlich interessantere Kurse im Kalender, aber das gesamte Setting für den Saisonstart ist da perfekt aufgehoben.
Also da kann sich Liberty Media hoffentlich auch noch weiter austoben, natürlich für eure Planung. Los geht's mit dem ersten freien Training in der Nacht von Donnerstag auf Freitag um 2 Uhr nachts. Dann das zweite freie Training Freitagmorgen um 6 Uhr. Das dritte freie Training in der Nacht von Freitag auf Samstag um 4 Uhr. Das Qualifying um 7 Uhr am Samstag. Und das Rennen, Achtung, um 7.10 Uhr. Denn wir starten ja in diesem Jahr immer um 10 nach der vollen Stunde mit der Zeitverschiebung dann um 7.10 Uhr deutscher Zeit. Das Ganze dann natürlich auf RTL und vielleicht ja auch auf F1TV. Obwohl, Ole, die Briten bekommen das ja gar nicht, ne? Dieses F1TV Pro mit dem Live-Signal.
Nee, weil die haben ja einen umfangreichen Deal mit Sky Sports gemacht. Und läuft es eigentlich jetzt dieses Jahr nur noch da oder läuft es auch noch irgendwie im Free-TV, weiß ich gar nicht. Aber die bekommen das natürlich noch nicht aufgrund dieses großen Deals. Da gibt es sicherlich auch Mittel und Wege, das zu bekommen, sicherlich da. Aber ja, im Endeffekt bekommen es eigentlich fast alle anderen Länder. Also natürlich Deutschland, die USA vor allem. Da ist ja letztes Jahr der NBC-Deal ausgelaufen. Deswegen ist ja Kollege Will Buxton jetzt auch bei bei der Formel 1 angestellt und wird wahrscheinlich hier auch so ein bisschen als Moderator fungieren. Und ja, sonst bekommen das ja auch alle anderen. Aber gut, die Briten haben ja auch so ein ganz gutes F1-Angebot, würde ich mal sagen.
Das stimmt, absolut. Wir machen die erste kurze Pause und dann geht's gleich in die Vollen. Wir blicken auf das, was uns erwartet am Wochenende in Australien, auf der Strecke, neben der Strecke, wo auch immer. Ihr bleibt dran, hier bei Starting Grid, dem Formel-1-Magazin auf meinsportradio.de.
Batman hat Robin. Sherlock Holmes hat Dr. Watson. Und meinsportradio.de hat dich. Werde Praktikant bei meinsportradio.de.
Hi, hier ist Julia aus der meinsportradio.de Redaktion. Hast du Lust, mal hinter unsere Kulissen zu blicken? Dann bewirb dich jetzt als Praktikant in unserer Redaktion in Potsdam. Was dich erwartet? Viel Sport, dann noch Sport und zum Schluss noch ein bisschen Sport. Außerdem wirkst du aktiv bei der Programmgestaltung mit. Du solltest volljährig sowie sportaffin sein und aus der Region Berlin-Brandenburg kommen. Nähere Infos findest du auf www.meinsportradio.de.
Bewirb dich jetzt und werde Praktikant bei meinsportradio.de. Hören, was andere denken. meinsportradio.de.
Es wird immer viel geschrieben und viel erzählt und hochsterilisiert.
Wir sind zurück bei Starting Grid, dem Formel-1-Magazin auf meinsportradio.de. Mein Name ist Kevin Scheuren. Schön, dass ihr eingeschaltet habt zu unserer Vorschau auf den großen Preis von Australien, dem Saisonstart der Formel-1-Saison 2018. An meiner Seite Ole Waschkau, mein Co-Moderator, Christian Immervoll, der Chefredakteur von motorsporttotal.com, formel1.de und de.motorsport.com. Und Lennart Wermke von der Bild-Zeitung, der sich heute auch mit hier in unsere Sendung geschaltet hat. Wir haben vorhin über Vorfreude gesprochen. Jetzt geht es so ein bisschen um Nervosität. Denn, Christian, ich glaube, dass bei vielen Teams, aber vor allem diesen Spitzentrio, Mercedes, Ferrari, Red Bull, doch so ein bisschen jetzt auch der Nervenkitzel einsetzen muss. Ne? Wo stehen wir? Wie können wir die Saison starten? Also ich glaube, so ganz cool nehmen wir das nicht.
Ja klar, weil die natürlich auch alle nicht hundertprozentig wissen, wo sie denn stehen. Also Ferrari hat ja das Erfolgserlebnis gehabt, diese extrem schnellen Testzeiten am Ende, aber da waren sich alle einig, dass das mit relativ wenig Benzin und dem weißen Reifen war. Mercedes hat diese Top-Longruns abgeliefert und Red Bull hat auch sehr stark ausgesehen. Also zwischen den dreien zu sagen, wer jetzt gerade in Melbourne unter sehr speziellen Bedingungen vorne sein wird, ein Rätsel, würde ich mich nicht drauf festlegen wollen.
Gerade Red Bull hat sein ganzes Programm so ein bisschen umgestellt, sein Entwicklungsprogramm hin zur neuen Saison. Man hatte letzte Saison ja das Problem, dass man erst viel zu spät in die Saison gekommen ist. Eigentlich ist ab Ungarn wirklich konkurrenzfähig war. Und Christian, du hast mit Dr. Helmut Marko gesprochen und der hat mal über die Herangehensweise sich geäußert und das möchte ich euch natürlich nicht vorenthalten. Hier ist Dr. Helmut Marko.
Wir haben unsere Herangehensweise, Strategie geändert. Das Auto wurde erstmals so fertig, dass wir in Silverstone ein Rollout machen konnten. Und die Tests haben dann gezeigt, dass wir viele Kilometer aufgespult haben. Also wir haben unser ganzes Testprogramm absolviert und gehen deutlich besser sortiert in die Saison.
Man geht deutlich besser sortiert in die Saison. Ist das ein Gefühl, was du teilst, Lennart? Glaubst du, Red Bull wird von Anfang an auf dem Punkt mit der Leistung in die Saison gehen können?
Das hängt so ein bisschen davon ab, welcher Motor zum Einsatz kommen kann in Melbourne. Ich glaube, das wird so ein bisschen der Knackpunkt sein, was Renault an Leistung rausgekratzt hat über den Winter. Vom Chassis her glaube ich das definitiv. Ja, das war schon immer stark. Im letzten Jahr hatten sie das Problem, dass zu Anfangs die Windkanaldaten nicht mit dem übereingestimmt haben, was auf der Strecke passiert ist. Da hatten sie irgendwie riesige Fragezeichen in den Augen, die ersten Rennen. Das ist diesmal nicht so, behaupten sie jedenfalls. Und ich bin eigentlich geneigt, ihnen zu glauben. Und so, dass von der Körpersprache her und vom Auftreten des gesamten Red Bull-Teams, was ich jetzt auch so bei den Tests gesehen habe, das wirkte alles relativ kontrolliert, relativ sicher, relativ ordentlich, wie man da abgespult hat. Und gesetzt im Fall, Renault hat ein paar PS gefunden im Winter, glaube ich, dass sie von Anfang an bei der Musik dabei sind, ja.
Christian, du hast mit Dr. Helmut Marko zusammengesessen, du hast ihn hautnah erlebt, du hast ihn auch letztes Jahr vor der Saison erlebt. Was hat er für dich für einen unterschiedlichen Eindruck gemacht?
Durchaus unterschiedlich. Also das, was Lennart gerade gesagt hat, seine Eindrücke von den Tests, dass die Körpersprache eine andere ist und das, was man so zwischen den Zeilen raushört, weil optimistisch waren die auch vor einem Jahr. Das ist ja so ein bisschen der Zweckoptimismus, den man fast an den Tag legen muss. Aber es wirkt diesmal auch für mich authentischer. Und ich glaube, das größte Fragezeichen, das die haben, ist tatsächlich der Renault-Motor. Natürlich muss man immer aufpassen, weil Red Bull schiebt natürlich auch gerne den schwarzen Peter ein bisschen in die Richtung Renault ab, seit ein paar Jahren schon. Mit Sicherheit zu einem Großteil berechtigt. Aber das große Fragezeichen, das sie haben, ist dieser Qualifying-Modus. Wenn es wirklich darum geht, auf eine Runde auch ein bisschen mehr Leistung rauskitzeln zu können, weil wir wissen, das Qualifying ist einfach relativ wichtig, zumindest solange wir noch Startaufstellungen mit zwei Autos in einer Reihe haben. Vielleicht sprechen wir auch darüber heute noch. Und das ist, glaube ich, die große Frage, die für Red Bull auch mitentscheiden wird in diesen ersten Rennen der Saison, weil Renault ja angekündigt hat, dass man ein bisschen konservativer ins Jahr starten möchte, einfach um die Zuverlässigkeitsprobleme, die man Ende 2017 hatte, in der Form nicht mehr auftreten zu lassen. Und das kann natürlich im Qualifying dann schon den Unterschied machen zwischen erster und dritter Reihe. Also ich sehe es genau wie Lennart, aerodynamisch, glaube ich. Adrian Newey hat ja auch stärker an diesem Auto mitgewirkt als am RB13, das wird wahrscheinlich nicht die Achillesferse sein. Der Motor ist so ein bisschen das Fragezeichen aus der Red Bull-Sicht.
Ich habe so eine Gegenüberstellung von so Seitenansichten gesehen heute. Ich glaube, es war auf dem Formel 1 Instagram-Kanal oder so, wo man den Red Bull aus dem letzten Jahr gesehen hat und aus diesem Jahr gesehen hat, was für Seitenflügel da angebracht sind. Also ja, ich glaube, so als Line-Fan, Ole, da blickst du jetzt auch nicht mehr so ganz durch, wofür welches Flügelteilchen, die da jetzt an der Seite angebracht sind, noch gut sein sollen, ne?
Nee, nicht so richtig. Also das sind ja Kunstwerke. Also wenn man sich das mal wirklich so von Nahen anguckt, irgendwie, wenn man so Nahaufnahmen sieht, das ist ja Wahnsinn einfach. Bis ins kleinste Detail ist das durchgeplant und es erinnert so ein bisschen an die Generation 2007, 2008, wo ja die Autos nur noch aus Flügeln bestanden eigentlich. Es ist so ein bisschen anders natürlich noch, weil man jetzt natürlich verschärfte Regeln hat, zum Beispiel beim Frontflügel natürlich, darf ja nur in bestimmten Bereichen was designt werden und das ja am restlichen Auto auch so, aber das ist schon beeindruckend, das finde ich auch spannend, das ist auch so ein bisschen so der Reiz natürlich an der Formel 1, dass die sich da so quasi mit einem so überbieten und gerade bei einem Red Bull, der sieht dieses Jahr wirklich nach was aus, könnt euch ja sicherlich noch ein letztes Jahr nennen, wo der vorgestellt wurde und wir haben alle gesagt, was ist das denn? Ja, irgendwie, das war ein bisschen enttäuschend irgendwie und irgendwie hat das Aussehen auch so ein bisschen immer was mit der Qualität des Autos zu tun. Und deswegen bin ich sehr gespannt auf Red Bull dieses Jahr. Und natürlich auch auf Daniel Ricciardo. Ist er sein Heim-Grand Prix?
Das ist sein Heim-Grand Prix. Lass uns nochmal ganz kurz bei dem Auto bleiben, Lennart. Bei diesen Seitenkästen, die Bartsports. Also was da möglich sein wird diesem Jahr, sagt auch Paddy Lowe. Da gibt es die größten Möglichkeiten. Das ist der Williams-Technik-Chef. Und ja, das nutzen die Teams natürlich aus. Denn man muss jetzt ohne T-Flügel auskommen, ohne Monkey-Seats auskommen. Da muss man jetzt Richtung Heck was machen. Renault hatte noch den angeblasenen Heckflügel. Stelle ich mir jetzt natürlich die Frage, einfach mal aus meiner Sicht, um euch auch in den normalen Fan hineinversetzen zu wollen, ist das nicht auch irgendwie ein bisschen zu viel mittlerweile? Zu viel Shishi an den Autos?
Ja, man versucht ja, es einzuschränken. Ich weiß nicht, ich glaube, man muss einen vernünftigen Mittelweg finden. Ich glaube, man darf diese technische Komponente dem Sport nicht wegnehmen, weil sonst die großen Hersteller alle sagen, das ist irgendwie der Reiz weg. Und es geht ja auch, glaube ich, genau darum, einfach die technische Spielwiese für Ingenieure und alles zu sein. Ich sag's mal jetzt aus der Betrachtungsweise, wie bei uns die Leser und Fans drauf gucken, ist es natürlich schwierig, weil ich für unsere Leser natürlich auch nicht anfangen kann, jedes einzelne Bartsport irgendwie zu erklären und da Abrisse zu machen über Strömungsdynamiken und wie jetzt was perfekt angeströmt wird. Ich glaube, solange man nicht anfängt, das Ganze nur noch darauf basieren zu lassen und irgendwie Einheitsmotoren oder wie in der Formel E, dass alle die gleiche Leistung zur Verfügung haben und so, ist das schon noch im Rahmen. Also schwierig würde ich es dann finden, wenn am Ende der gewinnt, der die kompliziertesten Flügelstrukturen sich ausdenkt und ans Auto schraubt. Solange jeder Ingenieur mit Kreativität und ausgefallenen Lösungen noch was zum Erfolg seines Teams beitragen kann, finde ich es einen spannenden Wettkampf. Das würde ich eigentlich nicht beschneiden wollen.
Okay, ja, kann ich vollkommen nachvollziehen, aber ich kann es auch die Leute verstehen, die einfach sagen, es ist super schwer für mich nachzuvollziehen, was ist jetzt an dem Auto, wie notwendig, dass das funktionieren kann. Tatsächlich ist das ja auch etwas, was sich viele Fans wünschen. Die Studie von Liberty Media hat das ja gezeigt, die wollen mit Technikchefs sprechen, die wollen näher ran, die wollen das verstehen. Also vielleicht da auch noch das etwas, wo man in der Formel 1 ein bisschen nachbessern kann. Nervosität, du hast gerade Daniel Ricciardo eingebracht, Ole. Und das ist natürlich ein interessanter Wettbewerb, den Red Bull auch im Team hat. Daniel Ricciardo, dessen Vertrag ausläuft. Max Verstappen, der sich ja selbst als das neue Sebastian-Vettel-Projekt von Red Bull bezeichnet. Wie nervös wird Daniel Ricciardo sein? Denn ich glaube schon, dass er Bock hat, Max Verstappen direkt mal am ersten Renntag zu schlagen.
Ja, natürlich. Also, und vor allem hat er, glaube ich, auch Bock, seinen Heim-Grand Prix zu gewinnen. Ne? Also, das wäre ja, glaube ich, das erste Mal in der Geschichte, glaube ich. Wenn mich nicht alles täuscht. So, bin mir nicht sicher, aber ich glaube schon. Und natürlich will er sich ja auch beweisen. Er liebäugelt ja so ein bisschen mit Ferrari nächstes Jahr, was durchaus nicht unrealistisch ist. Das hat Romain Grosjean natürlich auch schon mal gemacht. Wir wissen ja, der jetzt ist. Und naja, er will es natürlich allen zeigen, aber er hat natürlich auch die Qualität, das eben dann zu können. Und er ist dann nicht der Typ, der sich dann, glaube ich, verunsichern lässt, und er will sich natürlich in Position bringen, und das ist Max Verstappen und natürlich auch Dr. Helmut Marko und den anderen bei Red Bull zeigen. Er möchte halt nicht der neue Mark Webber werden.
Der eine ist Sebastian Vettel, der andere Mark Webber. Sebastian Vettel fährt bei Ferrari. Christian, wie nervös ist man bei Ferrari? Toto Wolff warnt ja auch schon, kann man auch auf Formel1.de nachlesen, dass Ferrari ohne Reue aus der Formel 1 aussteigt, wenn es sein muss. Dass man die Ausstiegsdrohungen von Sergio Marchionne ernst nehmen muss. Und wir haben ja in der Vorschau auf die Saison an die 5 Fragen an Ferrari natürlich auch drüber gesprochen, wie labil dieses Gebilde bei Ferrari ist. Und wie wichtig wäre also ein Sieg direkt zu Beginn der Saison?
Ganz wichtig, aber ich glaube nicht nur für Sebastian Vettel und Ferrari, sondern tatsächlich für alle, die realistische Chancen haben, dieses Jahr um die WM zu fahren. Weil ich bin ein starker Verfechter des Glaubens an das Momentum. Also gerade vom Saisonbeginn weg glaube ich, dass es tatsächlich den Unterschied machen kann, wenn du das erste Rennen gewinnst und dann ganz gut in diese WM reinkommst, dass das durchaus Einfluss haben kann, auch auf den weiteren Saisonverlauf. Das kann gerade für Daniel Ricciardo, glaube ich, einen riesen Unterschied machen, weil wenn die ersten Rennen direkt Max Verstappen so ein Momentum hinter sich bekommt, glaube ich, wird er sich sehr schwer tun, weil Max Verstappen ist ganz klar der Fahrer, der bei Red Bull langfristig im Sattel sitzt. Daniel Ricciardo ist das unter Umständen nicht mehr, auch wenn ich den abnehme, wenn sie sagen, sie versuchen, eine gemeinsame Lösung zu finden. Aber für Ricciardo wäre es extrem wichtig, gut in die Saison zu starten und auch endlich dieses Australier-Trauma beim Heim-Grand Prix abzuschütteln. Das ist ja Mark Webber nicht gelungen, es ist Daniel Ricciardo nicht gelungen, bisher zumindest. Da fehlt ja nicht mehr viel auf den Henman Hill, wenn man eine Analogie ziehen will zum Tennis in Wimbledon, wo ja auch erst Tim Henman für die Briten immer versucht hat, Wimbledon zu gewinnen, und dann ist Andy Murray endlich gelungen. Vielleicht ist Daniel Ricciardo ja der Andy Murray, der es dann tatsächlich endlich schafft. Ich würde es mir wünschen, weil ich glaube, das würde der WM gut tun, wenn Daniel Ricciardo direkt gut reinstartet, weil ich glaube, also die üblichen Favoriten, die am häufigsten genannt werden, sind tatsächlich die anderen Fahrer jeweils. Das ist Vettel bei Ferrari, das ist Hamilton bei Mercedes und eher Max Verstappen bei Red Bull. Also ich glaube, es wäre ganz gut, wenn die Dynamik in der Saison so losgeht, dass eher keiner von den dreien gewinnt, weil dann erweitert sich einfach der Kreis der Favoriten.
Mal Dr. Helmut Marko.
Ja, sehr gerne. Ja. Das denke ich auch.
Lennart, bitte.
Also wenn man die Möglichkeit hätte, dass keiner der großen drei jetzt das erste Rennen gewinnt, sondern wirklich jemand aus der vermeintlichen zweiten Reihe, auch Bottas zum Beispiel, gewinnen kann, das darf man ja auch nicht vergessen. Klar, wäre super für die Dynamik, die dann entstehen würde. Man hätte wirklich dann ein paar offene Fragen. Schwierig wird es vor allem, glaube ich, für Red Bull und Ferrari am Samstag. Also im Renntrim mag das vielleicht alles noch funktionieren, aber ich muss ganz ehrlich sagen, für mich besteht kein Zweifel, dass mindestens ein Mercedes in der ersten Startreihe steht am Samstag, wenn nicht sogar beide. Das ist, die wirken so selbstbewusst, was diesen Qualifikationsmodus angeht. Sie haben die ganz weichsten Reifen, Christian hat es gesagt, in einem Test gar nicht benutzt mit der Begründung, wir lernen davon nichts, wir wissen, was wir tun. Das ist schon ein deutliches Signal, was nicht unbedingt so wirken lässt, als ob man da bei Mercedes am Samstag Probleme befürchtet.
Ja, damit hast du dieselbe Meinung wie Dr. Helmut Marko. Hören wir mal rein.
Mercedes ist aufgrund des Motors Branchenführer, ganz klar. Aber man deckt natürlich nicht alles auf, was man hat dort unten. Mhm. Und ich glaube, dass es öfter heuer vielleicht der Fall sein kann, dass wir aus eigener Kraft ziehen können. Aber WM ist ganz klar, Mercedes der Favorit. Mhm.
Muss man sich, Christian, Dr. Marko hat es ja gesagt, man hat vielleicht die Möglichkeiten, mal aus eigener Kraft zu gewinnen. In der WM ist Mercedes der Favorit, ja. Muss man eigentlich hoffen, dass Mercedes nicht gewinnt in Australien?
Für den weiteren Verlauf der WM wäre es, glaube ich, schon besser, weil auch mein Gefühl sagt mir, da bin ich ganz bei Lennart, dass Mercedes noch nicht alles gezeigt hat in Barcelona, sondern dass die ganz bewusst zurückgehalten haben, sich konsequent auf die Renntrims vorbereitet haben, weil sie eben wissen, im Qualifying haben wir diese Extra-Pace, die wir aufdrehen können. Also so gesehen wäre es, glaube ich, für die WM ganz gut, wenn nicht Mercedes vorne stehen würde. Allerdings, mir fehlt so ein bisschen der Glaube dran, weil rein von der Streckencharakteristik, und da müssen wir natürlich aufpassen bei allen Analysen, weil es ist nicht zwangsläufig so, dass die Regeln der letzten Jahre auch 2018 noch gelten. Aber grundsätzlich, glaube ich, sortieren die meisten Experten den Red Bull als sehr stark aerolastig ein. Und das ist nun mal eine Qualität, die jetzt in Melbourne zwar natürlich nicht unwichtig ist, auch da gibt es die ein oder andere Kurve, wo Aerodynamik durchaus eine Rolle spielt, aber es ist dann doch eher Stop and Go, also beschleunigen, Gas geben, viel Motorpower gefragt, und das ist eigentlich Mercedes-Terrain. Was das große Fragezeichen ist, glaube ich, was keiner so richtig beantworten kann noch zum jetzigen Zeitpunkt, ist das Reifenthema. Wir hatten in Barcelona extrem kühle Temperaturen. Es war beim zweiten Test schon ein bisschen besser, insofern, als dass wir da keinen Schneepflug mehr gebraucht haben. Aber es ist natürlich überhaupt nicht vergleichbar mit den Bedingungen, die in Melbourne auf uns warten werden. Und da könnte ich mir vorstellen, dass der eine oder andere vielleicht noch Überraschungen erleben wird, insbesondere was die weicheren Reifen aus dem Spektrum angehen wird. Also das ist für mich noch so ein bisschen ein Fragezeichen. Aber ganz klar, also Mercedes ist Favorit, und von daher wäre es gut, wenn Mercedes das erste Rennen nicht gewinnt.
Wir werden gleich noch über weitere mögliche Überraschungen sprechen. Wir werden noch über das Thema Kinderkrankheiten sprechen und ein bisschen auf die Nachrichtenlage in der Welt der Formel 1 schauen, das Ganze ein bisschen besprechen. Davor möchte ich euch allerdings einladen, bei unserem Formel 1 Tippspiel mitzumachen. kicktipp.de/startinggridmsr. Meldet euch an, seid dabei. Nicht vergessen, die Bonusfragen wollen noch beantwortet werden. Wer wird Weltmeister, wird Konstrukteursweltmeister? Lennarts Tipps werden wir natürlich auch noch reinkriegen. Auch Ole muss noch tippen. Und ihr sollt natürlich mitmachen. Qualifyings werden getippt und die Rennen, und am Ende der Saison wird es wieder einen schönen Preis geben, den wir euch noch nicht nennen können. Ja, wir sind aber dabei, einen zu finden, und den werden wir dann zeitnah verkünden, und deswegen einstweilen kicktipp.de/startinggridmsr, wenn wir uns freuen, wenn ihr euch anmeldet und mit uns gegen uns tippt. Wir machen jetzt eine kurze Pause und dann geht's weiter mit der Vorschau auf den großen Preis von Australien hier bei Starting Grid, dem Formel 1 Magazin auf meinsportradio.de. Bleibt dran.
Hallo, hier ist Benny Hövelis und ich höre meinsportradio.de.
Hören, was andere denken, auf meinsportradio.de. Der dritte internationale Berlin Cup im Goalball auf meinsportradio.de. Live. 7 internationale Teams kämpfen um den Titel. Vom 28. bis 30. April, täglich ab 9 Uhr auf meinsportradio.de. Im Web und in der App.
Herzlich willkommen zurück zu Starting Grid, dem Formel 1 Magazin auf meinsportradio.de. Kevin Scheuren ist mein Name, Ole Waschkau heißt mein Co-Moderator. Unsere beiden Experten, die heute anwesend sind, ist einmal Christian Nimmervoll, der Chefredakteur unseres Motorsportpartners motorsporttotal.com, formel1.de und de.motorsport.com, und Lennart Wermke von der Bild-Zeitung aus der Formel 1 Redaktion. Also wir haben heute geballte Kompetenz hier an Bord, und wir müssen über das Thema Kinderkrankheiten sprechen. Und die ersten Rennen der Saison, das ist natürlich immer noch so ein bisschen ein Gestochere. Man schaut, was geht, was geht nicht. Und es gibt ja einige Teams, die anfällig für Kinderkrankheiten sind. Und es gibt da so zwei Teams, die sind bei uns, Lennart, immer so ein bisschen ganz oben in der Verlosung, was diese Themen angehen. Einmal natürlich Haas. Ja, wir wissen nicht genau, was ist mit den Bremsen. Wird das jetzt alles besser? Und McLaren. Was ist so deine ja, Einschätzung zu dem, was McLaren und Haas angeht, mit Hinblick auf dieses Rennen in Australien? Was traust du denen zu?
Also Haas war die Überraschung bei den Testfahrten. Das waren Zeiten, die keiner so auf dem Zettel hatte. Wir haben sie bei uns im Ranking nach den Testfahrten, ich glaube, auf Platz 4 oder 5 gehabt, was ich bei Haas, glaube ich, im Vorfeld der Tests ausgeschlossen hätte. Das war schon recht beachtlich. Also das neue Auto scheint zu funktionieren. Bremsen ist genau eben die Frage. Haben die Fahrer das richtige Vertrauen? Sie haben jetzt ja eine neue Zusammensetzung da irgendwie gefunden, sind beim gleichen Hersteller geblieben, aber haben irgendwie eine andere Fertigungsweise jetzt irgendwie für die neue Saison, die angeblich die Probleme lösen soll. Aber ich bin mir relativ sicher, wir werden Romain Grosjean das eine oder andere Mal fluchen hören im ersten Rennen, so wie das eigentlich im letzten Jahr war.
Da freue ich mich schon drauf.
Ja. Und bei McLaren ist es schwer zu schätzen. Also sie haben ja jetzt behauptet, sie hätten alle Probleme geregelt, aber auch die Aussage kommt eben nur aus der Fabrik und nicht unter Live- und Praxisbedingungen. Und wie groß die Verunsicherung da im Team auch ist, zeigt sich schon daran, dass als dann mal eine Rennsimulation funktioniert hat in der zweiten Testwoche, haben die Mechaniker das Auto vom Wagenheber fallen lassen bei der Simulation eines Boxenstopps. Also die Nerven liegen da relativ blank noch vor dem ersten Rennen. Der Druck ist enorm, gerade weil man Sponsoren finden muss. Das Auto ist unheimlich blank, was Partner und Sponsoren angeht. Also selbst auf dem Sauber stehen gefühlt mittlerweile mehr Partner als bei McLaren. Ja, und dann, Christian hat es auch schon angesprochen, die höheren Temperaturen beanspruchen natürlich das gesamte Heck noch mal stärker. Man hat möglicherweise Probleme mit Überhitzung, die man in den Testfahrten noch gar nicht gehabt hat. Das könnte interessant werden. Also ich sehe da den Haas im Zweifel, wenn wir die beiden Teams jetzt rauspicken wollen, noch deutlich besser aufgestellt als McLaren.
Okay. Christian, Kinderkrankheiten natürlich auch ein interessantes Thema für die jungen Fahrer im Feld. Ja, einzelne davon sind ja auch wirklich blutjung, ja, und müssen sich jetzt beweisen in der Welt der Formel 1. Wenn wir jetzt mal auf Fahrer wie Sirotkin, Leclerc, Gasly, Hartley, Stroll auch noch, würde ich sagen. Haben wir ja fünf wirklich, wirklich junge, auch talentierte Fahrer da im Feld. Wer glaubt
Hartley ist bald 30, ne?
Bitte?
Hartley ist doch bald 30 schon so.
Ja, aber für die Formel 1, für die Formel 1 Verhältnisse ist er jung. Ja, und er sieht auch aus wie ein kleiner Bubi.
Das stimmt.
Ja. Ne? Und von daher gilt das jetzt einfach mal. Wer wird von diesen Fahrern die beste Platzierung erreichen, Christian?
Die beste Platzierung. Also Williams fällt ja mal flach, weil die habe ich ja ganz mit einem super riskanten Tipp auf den letzten Platz der Konstrukteurswertung getippt.
Aber gutes Signal.
So riskant finde ich das nicht.
Ja, genau, das wollte ich nämlich auch sagen.
Das große Fragezeichen für mich, also Lance Stroll kennt man ja jetzt schon, ist tatsächlich Sergej Sirotkin. Also man hört ja aus dem Renault-Testteam, das ich letztes Jahr mal begleiten durfte in Le Castellet, dass der seine Testagenten alle ganz gut gemacht hat. Was den reinen Speed angeht und dann das tatsächliche Talent, wenn es um Rennwochenende geht, da fehlt mir noch so ein bisschen der Glaube. Glaube dran, um ganz ehrlich zu sein. Er möge uns eines Besseren belehren. Brandon Hartley kann mit Sicherheit, das hat auch Dr. Marco in dem Interview gesagt, das ich mit ihm geführt habe, ganz gut mit den Reifen umgehen. Das kennt er aus der WEC. Was den puren Speed angeht, hat er uns jetzt letztes Jahr, um ehrlich zu sein, nicht ganz aus den Socken gehauen. Gasly ist mit Sicherheit schnell. Da besteht, glaube ich, kein Zweifel dran. Der muss es nur auf die Reihe bekommen. Und Leclerc ganz ähnlich. Leclerc, glaube ich, hat ein anderes Problem. Nämlich, dass alles andere, als dass der Marcus Ericsson in Grund und Boden fährt, eine Riesenenttäuschung wäre. Und Ericsson bringt halt trotzdem relativ viel Erfahrung mit. Also auch Pascal Wehrlein musste ja feststellen, dass das nicht immer einfach war für ihn, den tatsächlich total im Griff zu haben. Und daran wird man Leclerc aber messen. Also ich bin sehr gespannt auf die neuen, tu mir aber noch schwer damit, um ganz ehrlich zu sein, die wirklich stimmig einzuschätzen. Das ist ein Thema für den Nachmeld beim Podcast wahrscheinlich.
Ja, okay, wie Christian immer voll kennt, er beantwortet meine Fragen einfach nicht. Ja, er möchte sich, dann Ole, da musst du, dann darfst du einen riskanten Tipp abgeben. Wer wird denn von den Fahrern sozusagen Erster?
Ich?
Ja.
Ja, achso, ich, jemand anders, ey, du Ole? Hast nur du gesagt.
Nee, Ole, habe ich gesagt. Ole?
Achso, habe ich nicht gehört gerade. Das ist schwer. Also kann sagen, Sergej Sirotkin wird nicht. Da ist ja sowieso die Frage, fährt er alle Rennen? Also ich sage ja, wir sehen Robert Kubica dieses Jahr auf jeden Fall noch in einem Rennen. Ich tippe mal auf Pierre Gasly.
Okay, das ist vielleicht kein so riskanter Tipp, denn wenn wir ja merken, Toro Rosso und Honda, das scheint ja ganz gut zu funktionieren, ne, Lennart? Also ja. Wir haben ja letztes Jahr immer Neues von McLaren Honda hier in der Sendung gehabt. Dieses Jahr wird das heißen Neues von McLaren Renault. Denn ich glaube, dass Toro Rosso und Honda, das scheint ja auch das zu sein, was Dr. Helmut Marko wirklich als positiv sieht, diese Partnerschaft mit Honda und Toro Rosso, das könnte Früchte tragen. Und da ist natürlich dann Pierre Gasly auch in der Pflicht, da er ja in den letzten Jahren hin und wieder auch mal eine große Klappe riskiert hat, auch zu liefern.
Ja, definitiv. Also ich glaube, der Startschuss für diese Partnerschaft war einfach ein Stück weit demütiger von Toro Rosso Seite, als es von McLaren war. Ich glaube, das ist der große Unterschied über den Winter gewesen. Bei Toro Rosso hat man die Japaner, glaube ich, von Anfang an ein bisschen anders behandelt und hat sich von Anfang an zusammengesetzt, hat versucht, gemeinsame Lösungen zu finden, hat von Beginn an miteinander geredet. Bei den Anfängen von McLaren Honda konnte niemand Japanisch bei McLaren. Und man hat als stolzes McLaren-Team mit den ganzen Weltmeisterschaften im Rücken und Fernando Alonso als Fahrer glaube ich, von Anfang an eine Drohkulisse und eine Druckkulisse aufgebaut. Ein bisschen sieht man das in der Amazon-Dokumentation ja auch, die jetzt angelaufen ist, wer das gesehen hat. Und ich glaube, das ist nicht der Ansatz, wie man mit Japanern oder mit einem japanischen großen Hersteller zusammenarbeitet. Und für mich scheint eins der Geheimnisse, warum es jetzt bei Toro Rosso Honda von Anfang an besser läuft, zu sein, dass man irgendwie von Anfang an einen Zugang zueinander gefunden hat, was den menschlichen Umgang auch so mit angeht. Und das scheint bei Honda mehr Kräfte freizusetzen, als wenn man schreit, droht und lästert öffentlich.
Wir haben unsere Hörer gefragt in unserer Facebook-Gruppe, ob sie Fragen haben an euch. Und da schließe ich einfach mal die Frage an, die André Knierbein gestellt hat, Lennart. Meine Frage an die Runde. Welches Team wird die Überraschung des Jahres? Haas, wenn es dauerhaft um Punkte kämpfen kann? Renault, wenn es die Top-Teams ärgern kann? Oder Toro Rosso, wenn der Honda-Motor hält?
Ja, also da kann man eigentlich ja nur Toro Rosso nennen, weil alles andere wäre ja jetzt nicht so die Riesenüberraschung. Ja?
Na, Haas schon, ne? Also wenn Haas so weit vorne wäre, ja, wie die Bild-Zeitung das tippt, dann wäre das schon geil für die.
Und ja, es wäre unerwartet, sagen wir mal. Also entweder die beiden, weil Renault, da wäre es jetzt keine Überraschung, wenn die jetzt plötzlich Vierter werden oder Dritter sogar oder Nico Hülkenberg doch aufs Podium fährt. Deswegen, ja, man kann natürlich umgedreht irgendwie auch eine negative Überraschung sagen und vielleicht, dass Force India nicht so gut sein wird oder Ferrari nur Fünfter werden oder was weiß ich. Was ist dann vielleicht? Aber ich würde schon sagen, Toro Rosso. Ich bin von Haas noch nicht so überzeugt. Also klar, sie waren bei den Tests schnell. Das muss aber nicht unbedingt was heißen. Bin ich gespannt drauf in Melbourne und in den ersten Rennen, ob sie tatsächlich um die Plätze 5, 6, 7 regelmäßig mitfahren können, auch im Qualifying. Sehe ich das persönlich noch nicht so ganz so.
Ja, finde ich eigentlich auch ganz interessant, diese Überraschung des Jahres oder Überraschungen, Christian. Gibt es noch sowas wie echte Überraschungen in der Formel 1? Also klar, man könnte jetzt sagen, wenn Renault jetzt die und die Platzierung erreicht, aber im Endeffekt, die drei Top-Teams auf Dauer ärgern kann keiner. Würde ich jetzt einfach mal behaupten. Dann geht's halt darum, wer kann im Mittelfeld für, in Anführungsstrichen, Überraschungen sorgen. Aber die sind ja auch relativ nah beisammen. Ich glaube, die größte Überraschung wäre es, wenn Sauber plötzlich in Sphären von Platz 6, 7 fährt auf Dauer, oder? Weil ansonsten ist es doch wirklich, haben wir doch jetzt ein Level erreicht in der Formel 1, wo gerade die Teams ab den Top 3 so nah beieinander sind, dass wir doch gar nicht mehr von Überraschungen sprechen können.
Ja, also das Problem daran ist natürlich auch bis zu einem gewissen Grad, dass wir seit 2014 ein relativ stabiles Reglement haben. Und dadurch sind so ein bisschen die Überraschungsmomente weg, dass jemand einfach mit einem völlig neuen Wurf nochmal irgendwie ganz große Schritte nach vorne machen kann, weil einfach das Reglement schon relativ ausgereizt ist. Und ich glaube, die meisten Teams eigentlich nur noch mit Evolutionen arbeiten und nicht mehr auf völlig neue Konzepte setzen. Also Williams ist da vielleicht ein bisschen die Ausnahme, aber selbst das Auto sieht jetzt nicht, zumindest von außen betrachtet, revolutionär anders aus als der Vorgänger. Da reden wir schon von sehr kleinen Mikroschritten. Ich glaube, die letzte wirklich große Überraschung, die wir erlebt haben, und selbst das war vorher schon abzusehen, war Brawn im Jahr 2009. Vieles davon ergibt sich einfach daraus, dass die Teams jetzt halt gemeinsam testen. Das war ja in früheren Jahren nicht immer so, um die Jahrtausendwende noch. Ich erinnere mich, begonnen hat das so ums Jahr 2005, 2006, als eigentlich Renault relativ überraschend plötzlich dann mit Fernando Alonso, eigentlich WM-Favorit war schon vor Melbourne, Fisichella hat das erste Rennen dann damals gewonnen. Und auch das konnte man schon relativ gut ablesen aus den Tests. Davor war es tatsächlich teilweise noch so, dass jemand mit einem guten Wurf dahergekommen ist und wirklich die ganz große Sensation geliefert hat oder zumindest größere Schritte gemacht hat im Feld. Das, glaube ich, kann man relativ ausschließen. Also wir reden wirklich von Nuancen. Ich glaube, eine Mega-Überraschung wäre tatsächlich, wenn Renault es vielleicht schafft, zu den drei Top-Teams vorzudringen im Verlauf der Saison. Am Saisonbeginn kann ich mir das noch nicht vorstellen. Und ein Wort vielleicht noch zu Haas. Also auch mir geht so, und ich habe natürlich nicht alle Fakten, weil Haas wäre es auch nur, was Haas macht und nicht, was die anderen tun. Aber mir fehlt noch so ein bisschen der Glaube, dass die tatsächlich auf dem Level Platz 4 mitfahren können. Ich kann es mir ehrlich gesagt nicht vorstellen. Und selbst wenn, glaube ich, dass Haas am Saisonbeginn ein paar ganz starke Rennen fahren kann, das war auch in den vergangenen beiden Jahren so, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass die mit den Mitteln, die sie haben, aufs Jahr gesehen dann mit Teams mit wesentlich größeren Ressourcen wie Renault oder McLaren Schritt halten können. Das wäre tatsächlich dann eine Überraschung.
Lennart, darf der Formel-1-Fan Überraschungen erwarten? Oder sind die Ansprüche dann zu hoch?
Negative Art auf jeden Fall. Ich weiß nicht, was die positiven angeht. Christian hat schon richtig ausgeführt. Ich glaube, da ist die ersten 6 Plätze sind im Normalfall gesetzt. Aber wir haben die ein oder andere heikle Fahrerstrecke, wo eine ganze Menge passieren kann. Wir haben die Möglichkeit, dass es regnet, Gott sei Dank, weil es eben ein Outdoor-Sport ist. Also gerade so diese Faktoren, da geht es dann darum, wer ist dann präsent. Dann zeigt sich eben, wer hat einen talentierten Fahrer im Auto, der dann mal zeigen kann, was er kann. Oder wer hat möglicherweise über die Strategie noch eine Chance, vorne reinzustechen. Ich glaube, auf die Konstrukteurs-WM gerechnet, wird es nicht die Möglichkeit geben, dass ein Team vorne reinstößt. Was einzelne Rennen angeht, gerade weil das Reglement stabil ist und weil jedes Team für sich so ein bisschen jetzt lange kontinuierlich entwickeln konnte, könnte ich mir schon vorstellen, dass es die eine oder andere Möglichkeit gibt für ein Team, was jetzt vernünftig aufgearbeitet hat im Winter, was einen vernünftigen Plan hat, dass man dann zur Stelle sein kann. Das kann mal ein dritter Platz sein, so wie es jetzt bei Lance Stroll letztes Jahr war in Aserbaidschan. Genau sowas muss man eben gucken. Das sind dann so die kleinen Überraschungen für die Fans. Und da würde ich mich freuen, wenn es Nico Hülkenberg auf dem Podium schafft in diesem Jahr. Das wäre klasse, wenn man von Haas vielleicht mal wirklich mehr sieht und wenn Sauber so den Anschluss ans Mittelfeld schafft und vielleicht mal irgendwie öfter in die Punkte reinfährt, dann wäre das auch okay, weil am Ende braucht der Formel-1-Fan auch nicht ein Team, was ständig nur hinterherfährt und chancenlos ist. Das ist irgendwie auch doof.
Das stimmt. Da gebe ich dir absolut recht. Zu 100% möchte ich aber trotzdem noch auf einen Tipp festnageln schon mal. Schafft es Nico Hülkenberg diese Saison denn aufs Podium?
Schafft er. Und ich sage euch auch schon wann, das wird in Singapur der Fall sein. In Singapur schafft er es aufs Podium.
Okay, das schreibe ich auf. Das schreibe ich auf. Singapur, Hülkenberg,
Podium. Vielleicht gewinnt er ja sogar.
Ich habe auch gesagt, wenn er aufs Podium fährt, gewinnt er auch ein Rennen.
Ja, glaube ich auch.
Also, weil ich glaube nicht, dass es dann so, das erste Podium wird dann so ein Sieg. Das wird, aber so gut, Singapur, wir wissen es ja dann. Wir wissen es jetzt, spätestens jetzt. Also ihr merkt schon, wenn ihr Starting Grid hört, dann kriegt ihr auch schon vieles für die Zukunft gesagt. Lennart Wermke.
Genau, und ich habe ja zum Beispiel auch vorletztes Jahr gesagt, dass McLaren 2017 Konstrukteursweltmeister wird. Ja. Das ist ja auch eingetreten.
Fast. Ah, gut, lassen wir das an dieser Stelle einfach mal sein. Wir machen eine kurze Pause, dann haben wir noch ein paar Fragen von euch, die wir beantworten wollen. Wir blicken auf das, was in der Welt der Formel 1 so passiert ist. In der letzten Woche ist ja dann doch einiges gewesen. Und ihr bleibt dran, hier bei Starting Grid, dem Formel 1 Magazin auf meinsportradio.de.
Sei dein eigener Programmchef. Mit unserer neuen meinsportradio.de App wählst du jetzt zwischen allen Livestreams und Podcasts. Einfach, immer, überall. Hol dir unsere neue App für iOS und Android und bewerte sie jetzt bei Google Play und im App Store von iTunes. Das DHB-Handball-Länderspiel in Leipzig auf meinsportradio.de. Live. Die deutsche Handballnationalmannschaft gegen Serbien. Am 4. April ab 19 Uhr auf meinsportradio.de. Im Web und in der App.
Ein letztes Mal begrüßen wir euch sehr herzlich zurück zu Starting Grid, dem Formel 1 Magazin auf meinsportradio.de. Hier zur Vorschau auf den großen Preis von Australien. Der Saisonstart der Formel 1 Saison 2018 steht an. Sonntag 7.10 Uhr ist Rennstart. Stellt euch den Wecker, achtet darauf, dass es 10 Minuten später losgeht und macht euch dann noch 2 Kaffee extra für das aufregende Rennen. Mein Name ist Kevin Scheuren, Ole Waschkau an meiner Seite, Christian Nimmervoll von unserem Partner motorsporttotal.com, formel1.de und de.motorsport.com sowie Lennart Wermke von der Bild-Zeitung. Und Ole, du bist ja sozusagen auch unser Haus- und Hof-Wetterexperte. Wie sieht denn die Wettervorhersage fürs Wochenende aus?
Ja, sie sieht gemischt aus. Also es soll wohl, ich kenne die genaue Vorhersage nicht, habe es auch nur gelesen, es soll wohl Samstag und Sonntag regnen, beziehungsweise gibt es da gute Chancen, dass es regnen soll. Das war natürlich in der Vergangenheit auch schon so, auch nicht nur bei dem Rennen, sondern allgemein hat es natürlich immer nicht geregnet. Kann natürlich aber passieren, dass es der Fall ist. Wenn ja, wird das natürlich ganz lustig. Ich hoffe nicht, dass es so endet wie 89.
Nein, so wird es wahrscheinlich nicht sein. Lennart, aber du kennst dich ja aus mit Australien und angesagtem Regen und dem, der es da nicht eintritt, ne?
Ja, absolut. Ich bin mir ganz sicher, ob es letztes oder vorletztes Jahr war, aber da war die Vorhersage ähnlich und ich erinnere mich an ein relativ trockenes Rennen. Also da muss man vorsichtig sein. Das, vom Pazifik her ist das wohl unberechenbar, was da so über Melbourne hinwegzieht an Wolken oder Nichtwolken. Also ich würde gerne Regen nehmen im ersten Rennen, weil es die Dinge noch ein bisschen wilder machen würde, aber solange es nicht Sonntag 10 Minuten vor dem Start richtig schüttet, glaube ich es noch nicht. Mal gucken.
Wir haben Fragen von euch reinbekommen, die möchten wir gerne beantworten lassen. Nämlich die erste Frage von dir, Christian Nimmervoll. Christoph Knopp, ein Österreicher, nehme ich an, möchte wissen, ich denke, die Gruppe ist größtenteils aus Deutschland, aber dennoch könntet ihr vielleicht Übertragung im ORF thematisieren. Ich habe eigentlich immer über Sky geschaut und am meisten haben mich die Trainings interessiert. Über ORF weiß ich bisher nur, dass es werbefrei abläuft, aber ob sie alles übertragen bzw. wie die Herangehensweise und der Sachverstand der Kommentatoren sind, weiß ich leider nicht. Kannst du uns da mehr zu sagen als Österreicher?
Ja, also ORF zeigt in der Regel das zweite freie Training am Freitag live, zeigt auch das Qualifying live und zeigt das Rennen natürlich live, auch mit Vorberichten von, ich glaube, einer Stunde ungefähr. Die sind extrem unterhaltsam gestaltet mit den Kollegen Ernst Hausleitner und Alex Wurz. Also da rennt auch immer ein bisschen der Schmäh, wie wir Österreicher sagen, machen das echt ganz nett und auch sehr kompetent. Also für all diejenigen, die den ORF auch in Deutschland empfangen können, kann ich die Übertragung wirklich wärmstens empfehlen. Es gibt ja manche, die mit RTL so ihre Schwierigkeiten haben, ob das nun berechtigt ist oder nicht, sei dahingestellt. Aber der ORF macht das auf jeden Fall ganz gut. Also kann man empfehlen, definitiv.
Lennart, die nächste Frage geht an dich. Glaubst du, dass es in dieser Saison häufiger zu Startkollisionen kommen wird, da viele Teams den langen Radstand von Mercedes übernommen haben und die Autos alle im Schnitt größer geworden sind und vor allem beeinträchtigt das Halo die Übersicht der Fahrer im Startgetümmel, fragt Lars Fleming auf Twitter.
Das mit dem Halo ist ein Faktor, ja. Den Radstand, das glaube ich nicht, weil die Autos sind nicht so signifikant länger geworden, dass man jetzt sagen muss, da passt keiner mehr aneinander vorbei oder so. Spa könnte interessant werden, direkt nach dem Start. Ihr wisst, die Haarnadel rechts rum, das stelle ich mir spektakulär vor. Aber sonst, glaube ich, müsste zumindest das so im Groben funktionieren. Beim Halo ist die Frage, wie die Fahrer die Startampel sehen. Das ist ja das, was auch schon bei den Tests diskutiert wurde. Auf Fernsicht kann ich vorbeigucken an diesem unsäglichen Titanenbalken vor der Nase, aber beim Start, wenn man schnell reagieren muss, gerade weil einer schlecht wegkommt oder so, und dann die Startampel nicht richtig sieht, das könnte interessant werden. Ob möglicherweise nur beim ersten oder beim zweiten Rennen, bis man dann Prozedere entwickelt, wie es für jeden funktioniert. Aber das ist ein Risiko, was jetzt zum Saisonstart auf jeden Fall da ist. Das sollten wir uns angucken, inwieweit das den Start beeinträchtigt.
Bin ich auch sehr gespannt drauf, wie es den Start beeinträchtigt. Christian, noch eine Frage an dich von Michael Kirchmann. In der Berichterstattung und auch im Live-Ticker der Trainings griff motorsporttotal.com sehr oft auf Marc Suras Aussagen von Sky zurück. Dadurch erhielt der Content eine sehr hohe Qualität. Wie wird hier jetzt vorgegangen, nachdem Sky mit Sura nicht mehr berichtet, um die Qualität des Contents weiter sicherzustellen?
Also vorweg, der Marc Suhre ist ja schon sehr, sehr lange ein Freund des Hauses bei uns. Wir haben eine Zeit lang auch Werbung gemacht für seine Kartstrecke in Spanien. Also bei Sky kommentiert er natürlich nicht mehr. Das heißt, die Live-Kommentare fallen auch entsprechend weg. Aber was wir stattdessen haben, wir machen ja jeden Montag dieses Fahrerbenotungssystem, wo zu jeweils einem Drittel die Bewertungen der Leser einfließen, unserer Redaktion, wo wir dann auch tatsächlich drüber abstimmen. Und im Zweifel ich mich übrigens über das Voting der Kollegen hinwegsetze, wenn es denn völlig aus der Luft gegriffen ist. Und die dritte Säule wird dieses Jahr nicht mehr Christian Klien sein, sondern tatsächlich Marc Suhre, weil als bekannt wurde, dass sie auf Sky nicht mehr kommentieren, dachte ich, dem Marc ist jetzt sicher langweilig und er möchte so mit einem Bein bestimmt noch in der Formel 1 stehen. Also habe ich ihn einfach angerufen und das wird der Marc für uns machen. Und er wird davon abgesehen, auch zwischen den Rennen, wenn es denn mal komplexere Dinge zu erklären gibt, da als unser Formel 1-Erklärer agieren. Also wer Marc Suhre weiterhin verfolgen will, der möge das bei uns tun.
Wunderbar, da freuen wir uns natürlich drauf, werden das auch machen. Und Marc Suhre hoffentlich im Laufe der Saison natürlich auch nochmal bei Starting Grid hier hören. Da muss er einfach durch, ja, nochmal hier rein. Hat ja letztes Mal eigentlich ganz gut funktioniert. Ole, freust du dich auf die Grid Kids?
Ist mir eigentlich komplett egal, muss ich sagen, weil ich sehe die nicht. Thema. Also ich hoffe nur, dass keiner überfahren wird, weil Kinder sind ja jetzt... Ne? Nein, ernsthaft jetzt. Also ich weiß nicht, wie sie das regeln wollen. So ein Kind bleibt vielleicht auch nicht immer da stehen, sondern läuft vielleicht auch mal über die Straße. So wie irgendwie das sonst auch ist. Also ich weiß nicht, ob man sich darüber Gedanken gemacht hat. Es wird wahrscheinlich nichts passieren, aber ja, an sich ist das eigentlich...
Ja, das kann ich entschärfen. Also die Situation okay. Ist die in der Startaufstellung, dass über eine Sirene du den Startaufstellungsbereich geräumt haben musst, bevor die Motoren angelassen werden. Wenn man das nicht macht, schnippeln sie dir den Pass ab, den du um den Hals hängen hast. Das ist also ein sehr wirksames Drohszenario, was einen schnell dazu bringt, auch für uns Journalisten da weg zu sein, bevor es ernst wird. Und ich hoffe, dass man die Kinder dahingehend im Griff hat, dass sie da rausgebracht werden, sobald sozusagen die Motoren angelassen werden und sich alle aufstellen für die Einführungsrunde. Das sollte eigentlich funktionieren. Also normalerweise ist selbst nicht mal mehr in der Boxengasse noch irgendjemand, der da nichts zu suchen hat, bevor die Autos sich auch nur annähernd in Bewegung setzen.
Also ich hätte da eine pragmatische Idee. Man könnte ja jedem Kind irgendwie ein Mädel an die Hand geben.
Fairer Kompromiss.
Die Mutter mitbringen, die Mutter mitbringen. Nee, das meinte ich eigentlich auch gar nicht. Also da mache ich mir auch keine Sorgen drum, sondern wenn die Autos in die Startaufstellung gefahren werden, dann, weil dann stehen die ja da.
So, in der Fastlane der Boxengasse, ja, das tatsächlich.
Ja, zum Beispiel, oder wenn sie halt da ihre Positionen einnehmen, da wo die Grid Girls halt vorher mal standen, die Schilder hochgehalten haben, da stehen ja jetzt die Kinder. Das heißt, es könnte natürlich passieren, dass da eins irgendwie mal so durch die Gegend rennt oder so. Also nur,
da werden die Autos ja gerollt auf Wagenhebern. Also da, dass selbst wenn da jetzt ein Kind Kontakt mit einem Auto haben sollte, ist möglicherweise der ist nicht ganz so gefährlich, wie wenn das Auto
man weiß. Aber
klar, da muss man drauf achten, das stimmt. Das
ist sollte man sich mal halt drüber Gedanken machen, aber ich finde es jetzt eigentlich keine schlechte Sache. Also ich finde es eigentlich ganz sympathisch. Gut, man hätte die Grid Girls auch behalten können, aber sind wir mal ganz ehrlich, guckt da jemand drauf? Also sagt ihm, oh, jetzt gucke ich das nicht mehr, weil die sind ja jetzt nicht mehr da. Also das ist ja völlig. Da kann ja auch keine Ahnung, wer stehen. Können auch wir stehen. Das sieht auch keinen.
Ja.
Also, ich finde es nicht schlimm. Ich finde es eigentlich ganz sympathisch. Und am Ende achtet man da eh nicht drauf.
Und es wird mit Sicherheit nach wie vor Girls geben. Also, ich kann mir nicht vorstellen, dass kein Sponsor mehr jetzt sich irgendwie traut, mal ein etwas leichter bekleidetes Mädel irgendwo reinzukarren in den Paddock. Ich glaube nicht, dass das heißt, dass die schönen Frauen jetzt aus der Formel 1 weg sind.
Lass uns über was Wichtiges sprechen, nämlich Nachrichten aus der Formel 1. Und da ist ja der Wechsel von Ex-FIA-Sicherheitschef Laurent Mekies gerade ganz heißes Thema bei den Teams. Er wird zu Ferrari gehen. Und damit hat Ferrari gegen das Gentleman's Agreement von 12 Monaten Arbeitssperre offenbar, also hält das nicht ein. Und Red Bull ärgert sich darüber, auch andere Teams haben sich dazu Wort gemeldet und ärgern sich darüber. Wie groß ist dieses Streitthema wirklich und wie entscheidend ist dieser Wechsel von Laurent Mekies zu Ferrari, Christian?
Also entscheidend im kurzfristigen Sinn mit Sicherheit nicht, weil erstens wird es ein bisschen dauern, bis er da wirklich seine Arbeit aufnehmen kann. Und zweitens ist es natürlich nicht so, dass ein Ingenieur zu einem Team kommt und da unmittelbar sofort am ersten Tag einen anderen Flügel draufschraubt und plötzlich ist das Auto 3 Zehntel schneller. Also so einfach ist es nicht. Aber natürlich ist es ein Thema, wir haben das ja auch letztes Jahr schon aufgearbeitet, an diesem Fall Marcin Butkowski und Renault, dass Laurent Mekies natürlich Einblick hatte in diverse auch kritische Entwicklungen der Teams, die geschickt haben an die FIA zur Freigabe, zur Durchsicht, ist das okay, was wir tun? Und da einfach eine Unmenge Wissen mitgenommen hat. Und in einem Interview mit meinem Kollegen Jonathan Noble hat sich Christian Horner relativ deutlich dazu geäußert und auch sehr kritisch Ferrari gegenüber, weil Ferrari halt auch ursprünglich zugesagt hatte, dieses Gentleman's Agreement, dass man auf dieser Ebene nicht versuchen werde zu headhunten, sich da dran zu halten. Das ist jetzt nicht passiert und ich bin sehr gespannt, wie sich das am Melbourne-Wochenende entwickeln wird, weil momentan kennen wir halt die Ferrari-Seite davon noch nicht. Ich weiß nicht, Lennart, vielleicht hast du da schon was gehört, ich bisher nicht. Und ich glaube, dass das eins der Themen am Melbourne-Wochenende werden kann, was uns abseits der Rennstrecke ein bisschen beschäftigt.
Ja, absolut, glaube ich auch, dass das ein großes Thema wird. Ich habe auch noch keinen Einblick, was Ferrari angeht. Ich bin auch nicht sicher, dass sich das am Rennwochenende ändert, denn bis auf die Fahrer spricht ja niemand von Ferrari öffentlich. Von daher weiß ich nicht, ob man da noch Licht ins Dunkle bringt. Ich finde diese Problematik, auch wenn sich bisher nur McLaren und Red Bull jetzt geäußert haben, ich finde es vor allem im Hinblick auf die Chancengleichheit unfair. Denn wo gehen denn die Ingenieure hin, die man abwirbt? Die gehen hundertprozentig immer zu den großen Herstellern, weil da das Geld sitzt. Das heißt also, das Gefälle wird noch mal größer, wenn ich da einen Wettbewerb zulasse, dass sich die großen Teams sozusagen bei der FIA, beim Führungspersonal bedienen. Und das finde ich ehrlich gesagt noch viel problematischer, dass man da nicht selber drauf kommt, das irgendwie zu regeln, für alle verbindlich und nicht nur durch ein Gentleman's Agreement, weil solche Ingenieure werden nie bei kleinen Teams andocken, sondern immer dahin gehen, wo die Kohle sitzt, und das macht es noch schwerer, irgendeinen Wettbewerb zu haben, der für alle gleichermaßen machbar ist. Und das finde ich einfach dadurch ohnehin schon schwierig. Und jetzt haben wir 2 Fälle in den letzten 12 Monaten gehabt und ich hoffe eigentlich, dass man für die Zukunft eine Lösung findet, weil es ist auch niemandem damit geholfen, wenn bei der FIA ständig wechselnde Leute in Verantwortung sind, sondern Kontinuität wäre gerade da bei den Jungs, die Regeln machen und dafür sorgen sollen, dass sie eingehalten werden, wäre schon wichtig. Wir wollen in der Bundesliga auch nicht jedes Wochenende neue Schiedsrichter, von daher wäre das schon gut so.
Ah, wunderbar.
Das ist im Übrigen, wenn ich da kurz anknüpfen darf, noch das nächste Thema, das bisher so ein bisschen vergessen wird, auch in der medialen Berichterstattung, dass natürlich die FIA versucht hat, das Urgestein Charlie Whiting oder dessen Aufgaben, weil er ja nicht mehr ewig das machen wird, auf mehrere Schultern zu verteilen. Und Butkowski und Laura Mackies waren da zwei von diesen Jungen, die sozusagen Agenten von Charlie Whiting übernommen haben. Und jetzt sind beide weg. Also auch das ist, glaube ich, auf der Vierseite ein Problem. Ich glaube, Charlie Whiting wird jetzt noch sein oder andere Jahr dranhängen müssen, weil es dauert wieder, bis jemand eingeschult ist, sozusagen. Ganz banal mal formuliert.
Robbie Blech ist auch weg und so. Also das ist
richtig.
Gerade in der ersten Linie, da ist ganz schön der Aderlass jetzt auf jeden Fall.
Bundesliga, du hast gerade mir eine wunderbare Überleitung geliefert, Lennart. Sind ja auch große Fußballfans von verschiedenen Vereinen zwar, aber trotzdem. Ross Brawn möchte jetzt so ein bisschen die Taktik vielleicht ändern, wie die Startaufstellung aussehen soll. Ja, das sind ja auch immer im Fußball immer wichtig, wie offensiv kannst du spielen. In der Formel 1 macht man sich Gedanken darüber, wie kannst du die Autos hinstellen, damit man den Start möglichst künstlich noch interessanter machen kann, um Überholmöglichkeiten, aber auch Kollisionsmöglichkeiten irgendwie zu schaffen. Denn Kollision, das ist das, weswegen der Amerikaner gerne Motorsport guckt. Ja, wir müssen uns an den Amerikaner ja auch irgendwie ranbringen, aber Spaß beiseite. Es gibt die Überlegung, eine 4-3-4-Formation zu fahren, eine 3-2-3-Formation zu fahren. Am 30. April könnte eine Entscheidung dahingehend fallen, dann wird das sportliche Reglement für 2019 entschieden. Wie siehst du das Ganze denn?
Ja, wir haben das ja, diese Gerüchte kamen rund um das USA-Rennen letztes Jahr auf. Da hatten wir das erste Mal berichtet und ich habe auch schon da mich auf Twitter relativ klar positioniert, als dass ich gesagt habe, wir wollen, dass es am Start Überholmöglichkeiten gibt. Was wir eigentlich nicht wollen, ist meiner Meinung nach, oder ich spreche da jetzt nur für mich, ich will nicht wir sagen, was ich ehrlich gesagt nicht brauche, ist, dass am Start die vorne sind, die das irgendwie überstehen, die Startphase. Mhm. Also es muss eine Möglichkeit geben, dass jemand mit einer geschickten Strategie und mit einer guten Linie überholen kann. Aber es kann nicht Sinn der Sache sein, dass am Ende der achte Erster ist, weil die ersten sieben miteinander fahren. Also das wäre mir ehrlich gesagt zu viel des Guten, weil das ist nicht das, was Formel 1 irgendwie ausmacht. Und es ist auch niemandem damit geholfen, wenn Teams Millionen in ihre Autos stecken und diese Dinger fertig machen für den Start, nur damit dann nach 30 Sekunden alles vorbei ist, weil das Rennen läuft danach immer noch 2 Stunden und ob der Ami dann dran bleibt, wenn am Start schon 7 Autos rausfliegen, weil sie ineinander fahren, sei dahingestellt. Also das, ich würde es so lassen. Ich bin dazu sehr Traditionalist. Ich habe nichts gegen diese Zweier-Startreihen. Ich finde das in Ordnung so und wegen mir braucht man das nicht ändern. Da gibt es drängende Probleme.
Wenn ich an das denke, Ole, da muss ich immer an dieses Formel-E-Rennen, dieses erste in Monaco denken, ja, als sie da durch diese viel zu enge Kurve gefahren
sind. Das war super,
ja. So stelle ich mir das dann auch in der Formel 1 vor, zum Beispiel.
Wenn das wäre doch toll. Können die vielleicht ja auch auf den Formel-E-Kurs fahren? Ja, die sind ja so groß. Das wäre eine gute Idee. Also die 3-2-3 Aufstellung, die gab es ja früher schon. Da waren die Autos allerdings ein bisschen schmaler.
Ja.
Deswegen, also wenn, glaube ich, also wenn man was bewegen wollen würde, ja, sollte man vielleicht fliegende Starts einführen oder in Dreierreihen komplett starten. Aber 4-3-4...
Ach, da widerspreche ich aber komplett. Also der fliegende Start wäre ja der Tod des Spektakels am Start. Da
aber es wäre was anderes. Ich finde es auch so gut, wie es ist. Ich kann mir auch nicht auf allen Strecken vorstellen, dass da wirklich 3 oder 4 Autos nebeneinander passen. Deswegen, ja, sollte man mal so lassen, wie es ist. Ich glaube, das wird man auch tun. Oder man ändert es und dann ist das so wie bei einem Qualifying, was letztes oder vorletztes Jahr, was es da gab, was ja sehr gut funktioniert hat mit diesem Knockout. Dann wird das wieder zurückgeändert. Also ich bin ja immer offen dafür, neue Sachen mal auszuprobieren, aber ich glaube, so wie das jetzt ist, funktioniert das ganz gut. Und ich glaube, es ist ja dieses Jahr auch so, dass nach dem Safety Car stehen gestartet wird.
Ja.
Das so? Richtig. Ja, ne? Das nur wird auch noch...
Oder? Nur bei roter Flagge? Oder wie ist jetzt die
Konkurrenz? Nee.
Bei den Tests war es auch irgendwie, gab es genau darum Verwirrung. Deswegen bin ich mir jetzt gerade, nach jeder Safety-Car-Phase wird stehend gestartet.
Außer im Regen, glaube ich. Im Regen nicht.
Ja, ursprünglich war es ja mal nur bei Regen.
Jetzt ist doch alles außer Regen, oder nicht?
Also ursprünglich hieß es ja mal, wenn das Rennen bei Regen hinterm Safety-Car gestartet wird, stellen sich die Autos dann trotzdem in die Startaufstellung auf und stehen startend. Und jetzt, glaube ich, ist es so, dass nach jedem Safety-Car-Start, also oder beziehungsweise nach jedem Safety-Car stehend gestartet wird. Also ich weiß es ehrlich gesagt auch nicht. Wir werden
sehen. Das heißt, also zu Ende gedacht, wenn jetzt in Monaco irgendwo ein Auto quasi abfliegt, ist immer Safety-Car-Phase, dann wird das Auto in einer Runde gebogen, das Safety-Car fährt anderthalb Runden und danach stellen sich alle Autos wieder in die Startaufstellung und starten nochmal stehen?
So wäre das.
Um Gottes Willen, das war mir noch nicht so klar, ehrlich gesagt. Okay.
Also es kann natürlich auch nur sein, dass wenn hinter dem Safety Car das Rennen gestartet wird, dass es dann nur so ist. Ich weiß es nicht, ich muss es mal
Ich habe es gerade aufgerufen.
Ich muss zu meiner Schande gestehen, dass ich ja auch kein finales Licht ins Dunkel bringen kann, aber zumindest Stand der Diskussion war mal tatsächlich, dass bei jedem Safety Car stehend gestartet wird. Ich glaube, das müssen wir tatsächlich nochmal nachrecherchieren.
So, ich habe das doch schon,
Leute. Haben wir jedes Jahr so den Blick ins Regelbuch.
Freunde, ich bin doch schon
vorbereitet. Und dann klären wir das auf.
Ich habe es doch hier schon vor mir liegen. Es gibt nur zwei Szenarien, in denen es einen stehenden Restart gibt, nämlich nach Rennstart hinter dem Safety Car und nach Rennunterbrechung mit roter Flagge. Im Fall 1 ist es so, sollte die Bedingung beispielsweise wegen starken Regens schlecht sein und ein stehender Start ist nicht möglich, fährt man erst mit dem Safety Car los und nach diversen Formationsrunden, so wie wir das kennen, und die Strecke abgetrocknet ist, wird stehend gestartet. Die Runden hinter dem Safety Car werden aber natürlich gezählt. Ja, und die Entscheidung obliegt dann dem Clerk of the Course, wie man so schön sagt, oder wahrscheinlich dann Charlie Whiting.
Charlie Clerk.
Und sollte es nach mehreren Runden auch keinen sicheren stehenden Start geben, wird es einen fliegenden Start geben oder eine Rennunterbrechung. Das obliegt dann der Rennleitung. Im zweiten Fall, auch nach Rennunterbrechung, und das ist ganz egal, weshalb das unterbrochen worden ist, kommt es zu stehenden Starts. Und dann ist es nämlich so, dass es anders als bisher, dass nach roter Flagge stehend fliegend hinter dem Safety Car gestartet wurde, ab 2018 es einen weiteren stehenden Start geben wird.
Ah, okay.
Vorausgesetzt natürlich, die Bedingungen sind gut dafür.
Ja. So. Alles klar, Gott sei Dank. Also das hätte mich jetzt echt, das wäre ja Wahnsinn gewesen nach jeder Safety Car Phase, aber so. Ja,
würde mich nicht wundern.
Ja.
Ist dann auch so, dass bei roter Flagge dann weiterhin die Autos in die Boxengasse fahren müssen, es darf am Fahrzeug gearbeitet werden, Reifen gewechselt werden und damit Bert Mailänder natürlich in seinem wunderschönen neuen Mercedes um die Strecke fahren und das Ganze dann hoffentlich wieder freigeben, dann nach stehenden Start. Also hier für euch jetzt auf den Punkt gebracht.
Ja. Hervorragend. Haben wir das auch geklärt?
Vielleicht noch ein kurzer Einwurf von mir, weil wir sind jetzt hingekommen über diese 3-2-3-Formation am Start. Ich glaube, grundsätzlich ist die Idee ja ganz charmant. Also hat es auch schon mal gegeben. Von daher ist es auch kein Bruch mit der Tradition grundsätzlich. Aber was man nicht aus den Augen verlieren sollte, ist, glaube ich, wenn die Show zu künstlich wird und zu sehr eingeschoben wird, dass einfach in jedem Rennen irgendwie Action passiert, dann ist halt das Besondere auch nicht mehr besonders irgendwann. Sondern die Formel 1 lebt, glaube ich, auch davon, dass dann war mal langweilige Grand Prix einfach stattgefunden haben und dann gab es wieder mal einen Knüller. Also ich glaube, man kann zu viel Show auch inflationär machen und dann ist es halt nichts Besonderes mehr.
Dafür sind die Amis ja nicht bekannt, dass sie sowas tun würden.
Das stimmt. Ja, damit haben wir noch einen. Ich habe jetzt noch das Zitat von Michael Kirchmann, aber das lassen wir jetzt einfach mal sein. Ich habe es jetzt gerade nicht vorliegen. Deswegen kommen wir einfach zu den Tipps und wir tippen die ersten drei und wir tippen die Pole Position. Ist natürlich am Saisonstart immer am interessantesten, weil man irgendwie gar nichts so richtig einschätzen kann. Lennart, mach du doch mal mit deinen Tipps so den ersten Schritt in die richtige Richtung.
Jawohl. Pole Position Lewis Hamilton und Rennsieg Verstappen, Hamilton, Bottas.
Okay, Hamilton, Bottas aufgeschrieben. Ole.
Ich habe mir da auch drüber Gedanken gemacht. Übrigens nicht die Bonusfragen vergessen beim Tippspiel, ganz wichtig. Genau. Wollte ich nochmal anfügen. Ich tippe natürlich auch Lewis Hamilton ganz souverän auf die erste Pole Position des Jahres. Ich sage aber, Daniel Ricciardo gewinnt das Rennen vor Lewis Hamilton und Sebastian Vettel.
Okay, Christian?
Ich mach's diesmal konservativ, anders als in den 5 Fragen an die Teams. Ich sage, Lewis Hamilton fährt auf Pole und gewinnt. Gewinnt vor Valtteri Bottas, weil, glaube ich, der Mercedes im Renntrim am Saisonbeginn noch zu stark sein wird für die anderen. Und ich glaube, Dritter wird Daniel Ricciardo. Okay. Und Ferrari, glaube ich, wird in Krisenmodus sein.
Fallen beide aus. Fahren sich ins Auto, fallen beide aus.
Genau, irgendwie so.
Ich sag,
aber wie immer, beim Tippen bin ich ja der Schlechteste von uns, von daher.
Ja, das übernehme ich dann jetzt in dem Fall. Ich mache einen Risikotipp zur Pole Position, sagt Max Verstappen fährt auf Pole, scheidet dann in einer Startkollision mit Sebastian Vettel aus und schön. Vettel auch. Und am Ende gewinnt Lewis Hamilton vor Daniel Ricciardo und Kimi Räikkönen. Das sind meine Tipps.
Vielleicht gewinnt ja auch Kimi Räikkönen.
Das würde mich freuen, persönlich. Übrigens, habt ihr gesehen, Alex Christan macht jetzt einen auf Kimi Räikkönen.
Super. Bitte angucken.
Hervorragend. Auf jeden Fall empfehlenswert, wenn wir dann auch über Facebook gerne mal teilen. Ihr sollt mittippen. kicktipp.de/startinggridmsr. Meldet euch an, seid dabei. Die Bonustipps müssen natürlich noch abgegeben werden. Auch hier, wir sind natürlich schon wieder weit über der Zeit, die wir uns eigentlich angesetzt haben. Aber egal. Ne? Sowas muss auch einfach mal sein. Man muss auch ausschweifen können. Lennart, wer wird denn Konstrukteursweltmeister und wer wird Fahrerweltmeister?
Mercedes-Konstrukteursweltmeister. Ich glaube, da überrascht man keinen mit Fahrerweltmeister. Ich bleibe jetzt einfach mal bei meiner Linie und sage, das wird das Jahr von Max Verstappen. Er wird uns allen zeigen, dass er nicht nur Weltmeistertalent ist, sondern auch ein richtiger Weltmeister. Und er packt es dieses Jahr.
Okay, Ole, du musst auch noch deinen Tipp abgeben.
Ja, ich bin ja für waghalsige Tipps bekannt. Letztes Jahr, weißt du ja, Kevin, haben wir ja beim Fahrerweltmeister auf wen getippt?
Daniel Ricciardo, sicher.
Das tippe ich dieses Jahr nicht. Ich bin dieses Jahr ganz langweilig. Ich sage, Lewis Hamilton wird Weltmeister, genauso wie Mercedes.
Okay, gut. Die Tipps von Christian und mir könnt ihr natürlich in der 5 Fragen an die F1-Teams-Ausgabe nachhören. Und jetzt bleibt mir nur noch eins zu sagen. Viel Spaß beim Start in die neue Saison der Formel 1. Wir hoffen, euch hat diese Runde Spaß gemacht, so wie sie gelaufen ist. Ich bedanke mich ganz herzlich bei Lennart Wermke von der Redaktion der Formel 1 bei Bild. Lennart könnt ihr bei Twitter unter @LennartWermke folgen. Lennart, vielen Dank.
Sehr gerne. Hat Spaß gemacht.
Fand ich auch. Du kommst auf jeden Fall wieder. Du musst wieder kommen. Wir müssen noch einiges aufgreifen von dem, was wir heute, glaube ich, angefangen haben, noch für viele weitere Sendungen nutzen können. Auch vielen Dank an Christian Nimmervoll. Ihn erreicht ihr bei Twitter unter @mst_christian_n. Er ist der Chefredakteur von motorsporttotal.com, formel1.de und de.motorsport.com. Vielen Dank, Christian.
Bitte gerne.
Und natürlich Ole Waschkau, bei dir möchte ich mich ganz herzlich bedanken. Ihm könnt ihr unter @MikeWeiss, MikeWeiss folgen. Mir, Kevin Scheuren, könnt ihr unter @KS_0811 folgen. Und jetzt ist genug geredet. Sonntag, 7.10 Uhr ist Rennstart. Habt Spaß beim Rennen. Lasst uns drüber diskutieren in unserer Facebook-Gruppe und wo auch immer wir drüber diskutieren wollen. Denn ich glaube, es wird eine richtig gute Saison. Und nächste Woche gibt's natürlich die Nachschau auf den großen Preis von Australien hier auf meinsportradio.de in Starting Grid, dem Formel-1-Magazin. Und Ole, bring's nach Hause.
Ja, es hat mich sehr gefreut, dass ihr dabei wart, dass ich wieder dabei sein durfte und ich freue mich jetzt mit euch zusammen auf das erste Rennen der Saison. Ich glaube, das wird insgesamt ein sehr, sehr spannendes Wochenende. Ich hoffe, dass F1 TV vorher noch kommt, damit wir uns alle darauf beruhigt freuen können. Und ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Rennen. Kommt, wie gesagt, in unsere Gruppe. Starting Grid F1 Fans, so heißt die, wird jeder reingelassen. Da können wir natürlich über das Rennen diskutieren. Das werden wir auch übrigens nicht vergessen. In der Nacht von Samstag auf Sonntag werden die Uhren umgestellt. Das macht euer Handy zwar mittlerweile automatisch, aber trotzdem vielleicht mal ein bisschen dran erinnern. Nicht, dass ihr zur falschen Zeit einschaltet, denn das Rennen geht ja auch erst 7.10 Uhr los. Auch das merken und dann freue ich mich auf nächste Woche und hoffe, wir hören uns dann hier wieder. Und bis dahin gilt wie immer natürlich nur eins, keep Racing.
Mein Lieblingspodcast auf meinsportradio.de.
Kevin Scheuren hier von Starting Grid, dem Formel 1 Magazin auf meinsportradio.de. Zu jedem Rennwochenende bringen wir dir alles, was du brauchst, um bei der Königsklasse des Motorsports up to date zu sein. Vorberichte, Nachberichte, Analysen und Meinungen, das alles gibt's hier. Und wenn dir gefällt, was du hörst, dann bring Starting Grid bei iTunes auf die Pole Position. Wie das geht? Eine kleine Rezension schreiben und 5 Sterne dalassen und schon sind wir auf dem Treppchen ganz oben.
Dir gefällt, was du hörst? Dann rezensiere unsere Sendungen jetzt auf iTunes und gib ihnen 5 Sterne. Die Formel 1 auf meinsportradio.de wird dir präsentiert von motorsporttotal.com und formel1.de.